War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Willkommen, ihr hellwachen Ohren. Heute duftet die Luft nach Öl, Abenteuer und einem Hauch Morgennebel. Wir reisen in eine Zeit, in der eine Kutsche ohne Pferde die Straßen erschrecken und verzaubern konnte. Es geht um Bertha Benz und eine wagemutige Fahrt.
Herzlich willkommen. Diese Geschichte klingt nach knatternden Rädern und klopfendem Herzen. Eine Frau verlässt im Morgengrauen ihr Zuhause, weil sie an eine Idee glaubt. Mut mischt sich mit Sorge und Neugier leuchtet wie ein kleines Licht vor ihr.
Ein kleines, überraschendes Detail vorweg. Auf dieser Reise spielt eine Apotheke eine unerwartete Rolle. Und ein winziger Hutstift wird zum Werkzeug, das eine große Maschine rettet. Wie das zusammenhängt, erzählt gleich jemand ganz Besonderes.
Diese Geschichte ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie ist aufregend, aber freundlich zu neugierigen Herzen. Sie zeigt, wie Ideen wachsen, wenn Mut und Verstand zusammenfahren. Kommt, wir übergeben an unseren Erzähler.
Hier kommt jemand, der die Straßen von damals lebendig machen kann, als wären sie gerade unter unseren Füßen. Bühne frei für den Geschichtenerzähler.
Legen wir los. Die Reise beginnt im leisen Grau eines Sommermorgens. Und schon dreht sich ein Rad, das vieles verändern wird.
Mannheim. Am frühen Morgen des 5. August 1888. Tau liegt auf den Steinen. Pferdehufe verklungen in der Ferne und in einem Hof erwacht eine neue Art von Wagen. Der Benz Patentmotorwagen Nummer 3 ruckt, schnauft und findet seinen Takt. Bertha Benz, schlank, aufmerksam, mit schmalen Handschuhen, prüft den Tank. Neben ihr stehen ihre Söhne, der 15-jährige Eugen und der 13-jährige Richard. Im Haus bleibt eine kurze Nachricht zurück. Der Motorwagen rollt an. Kein Pferd, kein Wiehern, nur das helle Klopfen des Einzylinders. Die Räder mit schmalen Reifen tasten über das Kopfsteinpflaster, als würde die Stadt ihre Ohren spitzen. Hinter Fenstern hebt sich mancher Vorhang. Ein paar Spatzen springen erschrocken zur Seite. Der Morgen ist kühl, doch in Berthas Brust brennt Gewissheit. Diese Fahrt soll beweisen, dass die Idee ihres Mannes nicht nur träumen, sondern tragen kann. Viele Jahre früher, noch vor dieser Morgenstunde, hatte Bertha Ringer Karl Benz geheiratet. Mit ihrer Mitgift half sie, eine Werkstatt aufzubauen, in der Funken von Ideen zu Motoren wurden. Sie ertrug skeptische Blicke, wenn Nachbarn über das merkwürdige Gefährt tuschelten, das nach Ligroin riecht, einem leichten Benzin, das sonst Flecken aus Stoffen holt. Karl Benz konstruierte, zerlegte, verbesserte. Der Motorwagen atmete durch Röhrchen, trank aus kleinen Vorräten und kannte nur einen Gang. Bertha sah all dies, notierte im Kopf, wo es hakte und suchte Wege, wie man unterwegs Probleme lösen könnte. An diesem Morgen hat sie einen Plan. Eine lange Fahrt von Mannheim nach Pforzheim, zu ihrer Mutter. Nicht heimlich aus Trotz, sondern entschlossen, um der Welt zu zeigen, dass dieses Fahrzeug mehr ist als eine Laune aus Schrauben und Muttern. Hinter Mannheim wird der Weg ruhiger. Felder dehnen sich, Lerchen steigen. Der Motor schlägt sein helles Taktwerk und die Hände auf der Lenkstange sind ruhig. Doch Bertha weiß, der Tank ist klein, der Durst des Motors groß. Ligroin gibt es nicht an Straßenständen, sondern in Apotheken. Auf der Route liegt Wiesloch. Dort, in der Stadtapotheke, lässt sich das flüchtige, schnell verdunstende Waschbenzin kaufen. Die Kinder lauschen dem Motor wie einem lebendigen Tier. Immer wieder kontrolliert Bertha die Leitungen, ob sie dicht sind. Der Kraichgau kündigt Hügel an und die Straßen sind schmal, teils aus Schotter, teils aus Stein. Ein paar Bauern bleiben stehen, ein Hund bellt und springt dann doch zur Seite. Auf dem Wagen liegt Werkzeug bereit. Nicht viel, aber klug gewählt. Der Morgen wächst zum Vormittag und die erste große Etappe rückt näher. Wiesloch. Die Stadtapotheke riecht nach Kräutern, Alkohol und frischer Seife. Eine Glocke klingelt, als die Tür schwingt. Bertha erklärt knapp, was sie braucht. Ligron, klar und leicht, wird in Flaschen gefüllt, Papier raschelt, Korken knarzt. Draußen sammeln sich neugierige Gesichter, Mädchen mit Zöpfen, Burschen mit verschränkten Armen. Ein Wagen ohne Pferd saugt seine Kraft aus Flaschen, die sonst in Waschschüsseln stehen. Später wird man diese Apotheke die erste Tankstelle der Welt nennen. Jetzt aber zählt nur, dass der Vorrat stimmt. Bertha prüft den Pegel, wischt ein paar Tropfen ab und bedankt sich. Als sie den Wagen wieder in Bewegung setzt, schwingt die Tür noch einmal mit einem leisen Klingen. Die Leute bleiben stehen und sehen dem kleinen Tross nach, der Richtung Hügel verschwindet und eine Spur aus Staub und Fragen hinterlässt. Weiter südlich stolpert der Motor plötzlich, das helle Klopfen wird rau, dann zuckt die Kraft, der Geruch von Benzin liegt schärfer in der Luft, eine Leitung ist wohl verstopft. Bertha hält an, der Schotter knirscht, die Kinder halten den Wagen. Aus dem Hut zieht sie einen dünnen Stift, so fein wie eine Nadel. Damit stochert sie vorsichtig die verengte Öse frei, durch die der Brennstoff tritt. Ein Hauch Benzin, ein kurzes Husten des Motors, dann wieder ein gleichmäßiges Tacken. Als ein Zündrad wackelt, hilft ein Strumpfband, die Verbindung zu sichern. Kein Drama, nur kluges Handwerk am Straßenrand. Wer zusieht, staunt. Eine Frau, die schmutzige Finger bekommt und lächelt, wenn der Zylinder wieder zu leben beginnt. Der Wagen nimmt den Faden auf, als hätte er nur kurz Luft holen müssen. Die Hügel des Kraichgaus steigen in warmen Wellen an. Der Motorwagen kennt nur einen Gang und manche Steigung verlangt mehr, als der Zylinder geben kann. Dann steigen Eugen und Richard ab, stemmen die Schultern gegen das Heck und der Wagen ruckt Zentimeter um Zentimeter vorwärts. Vorbeiziehende Burschen helfen kurz mit, lachen, schnaufen, winken und laufen weiter. Die Luft schmeckt nach Staub und Sommer, der Schatten der Bäume ist kühl. Auf der Kuppe atmen alle auf, doch bergab schleicht ein anderes Problem heran, das Bremsen. Holz auf Metall wird heiß, rötet sich fast unsichtbar und der Geruch von Reibung kitzelt in der Nase. Bertha merkt, dass der Wagen nicht nur mehr Kraft bergauf, sondern sanftere Hände bergab braucht. Die Straße leert, was die Werkstatt noch nicht wusste. In einer kleinen Werkstatt riecht es nach Leder und Leim. Ein Schuster blickt auf das fremde Fahrzeug, dann auf Berthas entschlossenen Blick. Wenig später liegen Streifen aus kräftigem Leder auf der Werkbank. Sie werden an die Bremsklötze gebracht, genagelt, geglättet. Ein erster Bremsbelag, erfunden nicht auf Papier, sondern aus Notwendigkeit. Der Wagen rollt wieder an und das Quietschen wird zu einem sachten Reiben, besser dosierbar, verlässlicher. Die Hände am Hebel entspannen sich und die Kinder sehen stolz auf die Räder, die mit jedem Kilometer vertrauter wirken. Hinter der Werkstatt bleibt der Duft von frischem Leder zurück und das sanfte, zufriedene Klopfen eines Motors, der dankbar scheint für jede schlaue Idee, die seine Schwächen in Stärke verwandelt. Später, nahe einer Schmiede, wird eine Antriebskette nachgezogen. Vermutlich war sie zu locker geworden. Der Schmied wischt Ruß von den Händen, betrachtet die Kette wie ein Doktor ein Handgelenk und setzt einen festen Schlag. Funken sprühen, der Amboss singt kurz. Draußen wartet der Wagen, als lausche er dem Lied des Eisens. Solche Stopps kosten Zeit, doch sie schenken Vertrauen. Jeder Schlag auf den Amboss ist ein Versprechen. Die Reise geht weiter. Und weiter geht sie, auf Wegen, die von Hufabdrücken, Wagenrädern und nun auch von schmalen Reifenspuren erzählen. Die Menschen an den Zäunen schauen, nicken, winken. Manche ziehen die Mütze. Was wie ein Wunder aussieht, ist in Wahrheit Arbeit, Geduld und das stille Beharren einer Frau, die nicht aufgibt. Der Nachmittag streckt seine warmen Arme aus. Felder glitzern, ein Teich gluckst leise und Gänse protestieren laut, als der Wagen vorbeiklappert. Ein Pferd scheut kurz, beruhigt sich, als der Motor ein gleichmäßiges Ticken hält. Bertha grüßt höflich, der Weg bleibt schmal. In manchen Dörfern eilt man herbei, als rufe eine unsichtbare Glocke die Neugier zusammen. Kinder zählen die Speichen, Männer studieren die Steuerstange, Frauen schmunzeln über den Mut der Reisenden. Wo der Weg sandig wird, zieht der Wagen eine helle Spur. Wo Steine liegen, tanzt er leicht, aber hält seinen Kurs. Es ist eine langsame Geschwindigkeit, doch eine schnelle Zeit. Der Horizont rückt näher und mit ihm die Stadt am Fluss, in der die Mutter wartet und ein Telegramm das Staunen nach Mannheim schicken wird. In der Gegend um Karlsruhe schaut ein Ordnungshüter genauer hin. Die Stiefel klacken auf den Steinen. Die Pfeife hängt still. Es ist kein Verbot, nur Verwunderung. Der Wagen trägt Nummern nicht wie eine Kutsche und doch bewegt er sich mit eigener Kraft. Bertha erklärt ruhig, wohin die Reise geht. Kein Rad dreht leer, keine Flamme lodert gefährlich, alles ist kontrolliert. Der Mann nickt, tritt zurück und im Gesichtermeer blitzt ein Lächeln auf. Das Ungewohnte bekommt einen Platz im Alltag, für einen Herzschlag lang. Dann rollt der Motorwagen an, als habe er sich in die Regeln der Straße eingefädelt, die an diesem Tag ein wenig weiter werden als am Tag zuvor. Als der Abend die Dächer von Pforzheim violett färbt, rollt der Motorwagen die letzte Straße hinunter. Die Bremsen mit Leder greifen sicher. Vor einem Haus hält der Wagen an. Eine Tür öffnet sich. Arme breiten sich aus, Stimmen werden weich. Bertha lässt eine Nachricht senden, ein Telegramm, das Mannheim erreicht. Die Fahrt ist gelungen. Die Söhne lachen müde, die Hände noch dunkel von Öl und Staub. Später, als die Stadt zur Ruhe kommt, klingt das tippende Herz des Motors nach, obwohl der Hof still ist. Die Ankunft ist mehr als ein Ziel. Sie ist ein Beweis, der nicht in Zahlen, sondern in Schritten über Hügel, in Fingerabdrücken auf Schrauben und in lächelnden Gesichtern gemessen wird. In der Nacht schreiben die Gedanken weiter. Bertha sitzt am Tisch, das Licht einer Kerze malt goldene Ränder um Papier. Sie denkt an die steilen Anstiege, an das Zögern der Bremse, an die Leitung, die verstopfte. Später wird Karl Benz diese Hinweise aufgreifen. Ein zusätzlicher Gang für Steigungen. Robustere Leitungen für den Brennstoff, verlässliche Bremsbeläge. Nicht Theorie allein, sondern Erfahrung auf der Straße formt das Fahrzeug neu. Draußen schlägt eine Uhr, drinnen riechen die Finger noch nach Öl und im Magen liegt die stille Freude eines gelungenen Plans. Die Stadt schläft, doch in einem kleinen Zimmer richtet sich die Zukunft leise auf, wie eine Pflanze, die genug Licht gefunden hat. Wenige Tage später kehrt der Wagen nach Mannheim zurück. Der Morgen ist hell und der Motor klingt nun vertrauter, fast freundschaftlich. Wieder werden Flaschen gefüllt, wieder raschelt Papier in Apotheken. Die Route variiert, wo Wege besser sind. An manchem, der nun grüßt, ist die Scheu verschwunden. Ein Gruß ist ein Zeichen, dass das Neue einen Platz gefunden hat. Die Kinder kennen jeden Hebel, wissen, wie man den Wagen am besten über grobe Steine führt. Die Rückfahrt ist weniger ein Abenteuer als eine Bestätigung. Und doch bleibt in jedem Kilometer diese zarte Spannung, die entsteht, wenn etwas noch jung ist und beweisen will, dass es bleiben darf. Bald darauf berichten Zeitungen. Die Druckmaschinen klappern und Zeilen erzählen von einer Fahrt, die so lang war, dass sie mehr ist als eine Vorführung auf dem Hof. Bilder entstehen in Köpfen. Ein Wagen, der durch Dörfer brummt. Eine Frau, die nicht zögert, wenn ein Schlauch klemmt. Neugierige besuchen die Werkstatt, wollen sehen, riechen, hören. Auf Straßen wird nun häufiger gefragt, ob die Pferde Platz machen können für eine neue Art der Fortbewegung. Die Diskussion wird nicht laut, sondern stetig. Es ist ein wiederkehrendes Murmeln, das die Städte durchzieht, bis man sich fragt, wann, nicht ob diese Wagen die Wege füllen werden. In der Werkstatt von Karl Benz drehen sich Gedanken wie Zahnräder. Ein zusätzlicher Gang entsteht auf dem Papier, dann aus Metall. Die Bremsklötze bekommen dauerhaft Leder. Leitungen werden neu geführt, damit der Brennstoff zuverlässig strömt. Bertha berichtet genau, nicht mit großen Gesten, sondern mit Beobachtungen, die unterwegs gewonnen wurden. Was als wagemutige Fahrt begann, wird zur Lehrmeisterin für die Maschine. Und die Maschine dankt es, indem sie runder läuft, stärker zieht, sanfter bremst. Aus Skepsis wächst Interesse, aus Interesse Vertrauen. So entstehen nicht nur Fahrzeuge, sondern Gewohnheiten, die sie tragen. Vorführfahrten füllen die Höfe. Männer mit Bärten beugen sich über den Rahmen, Frauen mit hellen Schals mustern die Lenkung. Wenn der Motor anspringt, fährt ein kleines Lächeln über die Gesichter, wie ein Lichtstreif. Manche Skeptiker bleiben streng, doch die Zahl der Neugierigen wächst. Der Wagen ist kein Spielzeug mehr, kein Jahrmarktwunder, das man einmal sieht und dann vergisst. Er ist ein mögliches Werkzeug für Ärzte, für Handwerker, für Familien. In den Köpfen zeichnen sich Wege ab, schneller und freier als zuvor. Und irgendwo in der Menge steht Bertha, nicht im Mittelpunkt, aber im Herzen des Geschehens. Ihr Blick ruht auf dem Wagen, als lese sie in ihm eine Geschichte, die gerade erst begonnen hat. Die Bedeutung dieser Fahrt leuchtet weit über den Tag hinaus. Es war die erste Fernfahrt im Automobil. Eine Strecke von etwa 100 Kilometern, getragen von Entschlossenheit, Technik und Improvisation. Auf Karten wachsen seitdem Straßen, die für Wagen ohne Pferde gedacht sind. Tankmöglichkeiten entstehen, zunächst selten, später häufig. Regeln formen sich. Das Neue sucht Ordnung und die Ordnung lernt, das Neue zu halten. Die Erinnerung an diesen Weg bleibt kein Schatten in alten Zeitungen. Sie wird zu einem Streifen Land, der zeigt, wie aus Idee Gebrauch wird, aus Neugier Fortschritt und aus Zweifel Stärke. Die Wieslocher Stadtapotheke nennt man heute die erste Tankstelle. Eine kleine Tafel erinnert daran und wer davor steht, hört fast das leise Klingen der Tür von damals. In späteren Jahren wird die Route als Bertha-Benz-Gedächtnisstraße ausgezeichnet, offiziell seit dem Jahr 2008. Ein Band aus Orten, die verbunden wurden durch den Klang eines Motors und den Mut, ihn auf die Straße zu schicken. So bekommt Geschichte einen Weg, dem man folgen kann, mit Schritten, Rädern oder Gedanken. Und an jeder Biegung steht ein kleines Staunen, das sagt, hier hat jemand begonnen, wofür viele später dankbar sind. Die Söhne Eugen und Richard wachsen in die Welt der Zahnräder, Ketten und Pläne hinein. Sie arbeiten später mit im Unternehmen, das Benz und Zieh heißt. Wo einst eine kleine Werkstatt stand, entstehen Hallen, in denen Arbeit Takte schlägt. Maschinen sind lauter geworden, aber die Fragen bleiben dieselben. Wie wird etwas verlässlicher, sicherer, einfacher? In Akten liegt die Reise wie ein feines Lesezeichen, das immer wieder daran erinnert, dass Erfindungen nicht nur in den Köpfen geboren werden. Sie werden auf Wegen groß, die staubig sind und uneben und durch Hände, die nicht zögern, wenn etwas klemmt. Bertha Benz lebt lange genug, um Straßen zu sehen, auf denen Motorwagen nicht mehr staunend betrachtet, sondern selbstverständlich genutzt werden. Sie erlebt Jahrzehnte, in denen aus wenigen Wagen viele werden. Als sie im Jahr 1944 stirbt, ist die Welt anders als an jenem Morgen in Mannheim. Doch in ihren Erinnerungen liegt gewiss dieses Ruckeln über Kopfstein, der Geruch von Ligreuen und Leder, das Klingen einer Apothekenglocke und das helle, unbeirrbare Ticken eines Zylinders, der den Anfang einer neuen Zeit begleitet hat. Heute führen viele Wege über alte Spuren. Wo einst Bertha stoppte, füllen Zapfsäulen Tanks und Karten zeichnen dichte Netze. Doch der Kern der Geschichte bleibt klein und menschlich. Eine Familie, ein Wagen, eine Idee. Ein frühes Starten, ein kurzer Zettel auf dem Tisch, der Mut, die Dinge unterwegs zu lösen. Der Rest ist ein Echo, das über Jahrzehnte weiterklingt und das Summen unzähliger Motoren begleitet. Aus einer Fahrt wurde eine Möglichkeit, aus einer Möglichkeit wurde Alltag. Und im Alltag leuchten bis heute die Funken dieses ersten großen Unterfangens. So beginnt die Erinnerung immer wieder im Morgengrau. Ein Hof, ein Wagen, eine Frau mit klaren Augen. Der Motor findet seinen Takt, die Räder ihre Spur, die Hände ihre Aufgaben. Hinter ihnen bleibt die Stadt. Vor ihnen öffnen sich Wege. Die erste Fernfahrt im Automobil ist ein Kapitel, das den Erfindungen eine Richtung gab und den Straßen eine neue Sprache. Sie erzählt von Mut und Verstand, von Müdigkeit und Lächeln und von der leisen Kraft, die Dinge in Bewegung setzt. Und wenn irgendwo eine Türglocke leise klingelt, scheint es für einen Atemzug, als rufe sie die Anfänge wieder in die Welt.